Jesus, wir bitten dich, dass du uns jetzt ein Wort gibst für unser Herz. Unser Herz für dein Wort. Amen. Ich bin gebeten worden, heute über eine der großen Anfragen zu sprechen, die Leute, die vielleicht ganz andere Weltanschauungen haben, ans Christentum haben, aber ich glaube, die wir ja auch alle immer wieder haben an diese ganze Sache mit Jesus. Und das ist die große Frage nach der Wahrheit. Also die Frage nach Wahrheit ist ja sowieso generell gerade sehr wichtig in unserer Gesellschaft, in Zeiten von Fake News und Gerede über Wahlen, ob die jetzt gestohlen worden sind oder nicht, aber natürlich auch ganz besonders in unserem Glauben. Also da gibt es ja diesen großen Markt der Religion und die Frage ist doch, wie können die Christen sagen, dass es nur einen Weg zu Gott gibt? Wie können wir das sagen? Naja, Jesus hat das gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben, sagt Jesus im Johannesevangelium. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich oder die NGÜ übersetzt, zum Vater kommt man nur durch mich. Und wo wir gerade an so einem Sonntagmorgen nach wunderschönem Lobpreis in dieser wunderbaren Gemeinde sitzen, sehe ich diesen Vers vor mir auf einer christlichen Postkarte mit Sonnenuntergang im Hintergrund. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Wunderschön, oder? Ja, aber Leute, die nicht mit christlichen Postkarten aufgewachsen sind, denken, Moment mal, das ist doch super arrogant. Also wie können diese Christen behaupten, dass es nur eine Wahrheit gibt? Wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft, man muss doch tolerant sein. Man kann doch heute gar nicht mehr behaupten, es gibt nur eine Wahrheit. Ist das nicht eigentlich ein bisschen wie der christliche Nachbar von den Simpsons, Ned Flanders, ist wohl der bekannteste Christ dieser Welt. Da wird nämlich in einer Folge mal gefragt, Ned, was hast du am Wochenende gemacht? Und seine Antwort ist, ich war auf einem christlichen Camp und wir haben gelernt, wie man Leute verurteilt. Außerdem ist das nicht auch so, dass so ein Wahrheitsanspruch irgendwie auch ganz schnell zu Gewalt führt. Also im Moment sehen wir das eher im islamischen Fundamentalismus, aber wenn man sich mal so die Geschichte der Christenheit anguckt, Kreuzzüge, Inquisition und all diese Sachen, da sieht es bei uns ja auch nicht viel besser aus. Und die zweite Anfrage, die viele Leute daran haben, ist die Frage, darf man überhaupt sagen, also generell, dass es nur eine Wahrheit gibt? Gibt es nur eine Wahrheit? Also Bayer oder Bayern, in dieser Saison natürlich sehr klar. Ich bleibe trotzdem beim BVB, aber es ist eine andere Sache. Bayer oder Bayern, Buddha oder Jesus, das ist doch, also jeder hat da halt so seinen Geschmack, oder? Die Wahrheit ist doch irgendwie immer abhängig vom Standpunkt oder von der Beziehung, die ich zu dieser Sache habe. Diese Ansicht nennt man Relativismus. Kurze, das werde ich ab und zu mal erwähnen, dass jeder weiß. Also Relativismus sagt, es gibt gar keine objektive Wahrheit, sondern jeder hat so seine subjektive Wahrheit. Und in Sachen Religion wird da häufig eine Geschichte erzählt, vielleicht hat der eine oder die andere das schon mal im Rallye-Unterricht gehört, vom Elefanten. Da sind also mehrere Blinde im Raum mit einem Elefanten und die sollen beschreiben, wie der Elefant denn so aussieht. Und einer hat irgendwie so den Rüssel des Elefants in der Hand und sagt, ah, der Elefant, das ist irgendwie wie so eine Schlange. Die nächste Person berührt die Beine des Elefanten und sagt, nein, der Elefant ist eigentlich wie ein Baumstamm. Die dritte Person steht am Bauch und sagt, alles Quatsch, der Elefant, Raufasertapete, ich spüre das schon, ist eigentlich eher wie eine Wand. Und genauso, das ist die Moral von der Geschichte, ist das doch mit den Religionen. Es ist alles eine Frage der Perspektive, aber eigentlich führen doch alle irgendwie zum gleichen Gott und jeder sieht da ein bisschen eine andere Perspektive. Das klingt natürlich super tolerant und auch ganz klug. Und die Frage ist, wie kriegen wir das zusammen mit Jesus, der solche krassen Aussagen macht? Ich muss zuallererst sagen, dass ich der Kritik, die dahinter steckt, in vielen Recht gebe. Ich finde das immer wichtig als Christin, dass ich mich auch der Frage stelle, was steht denn dahinter und was kann ich denn davon lernen? Also ja, natürlich, wenn Religion besagt, ich habe die Wahrheit und darum bin ich jetzt ein besserer Mensch, dann führt das natürlich ganz schnell zu Ausgrenzung und Intoleranz und zu Schlimmeren. Und wie ich schon gesagt habe, die christliche Geschichte ist ja voll von Machtmissbrauch und Intoleranz. Und wenn ich mir ganz aktuell anschaue, welche Rolle eine christliche Kirche im Ukraine-Krieg spielt und wie da mit religiöser Sprache ein Krieg toleriert wird oder nicht nur toleriert, sondern gesagt wird, das ist alles super, dann ist das doch eine ganz aktuelle Frage. Wenn es heute hier im Raum oder auch an den Bildschirmen Menschen gibt, die so einen Machtmissbrauch erlebt haben oder die erlebt haben, dass sie ausgegrenzt wurden, weil Menschen gesagt haben, wir sind Christen und darum irgendwie besser, dann tut mir das sehr, sehr leid. Ich glaube nicht, dass das im Sinne Jesu ist und will das wirklich nochmal deutlich sagen. Das tut mir sehr leid und ich glaube, dass es großes Unrecht ist. Ich glaube, dass es für religiöse Menschen immer wieder wichtig ist, sich zu hinterfragen, wo führt denn mein Glaube oder meine Glaubenspraxis vielleicht dazu, dass ich andere ausgrenze, weil die eben anders glauben oder anders leben. Also, ich finde es wichtig, dass wir uns dem stellen, was uns diese Anfrage vielleicht lehren will. Auf der anderen Seite habe ich aber auch einige Anfragen an diesen Relativismus. Nochmal kurz zurück zum Elefanten und den Blinden, die ja irgendwie angeblich alle einen Teil der Wahrheit haben. Ich habe mehrere Probleme mit der Geschichte. Ein Problem ist, was ist eigentlich mit der Person, die die ganze Geschichte erzählt? Das ist doch der oder diejenige, die sagt, ihr seid alle blind, ich bin es nicht. Ich sehe nämlich, dass ihr blind seid und ich sehe, da ist ein Elefant im Raum. Mit anderen Worten, ich kenne als Einzige die ganze volle Wahrheit. Damit tut die Person ja eigentlich genau das, was sie verneint. Also wenn man sagt, es gibt keine Wahrheit, dann ist das ja eine absolute Wahrheit. Das ist so ein bisschen wie neulich, als ich im ICE saß, ich bin viel unterwegs und dann gerade im Zug, da erlebt man immer wieder interessante Sachen. Da kommt eine Mutter mit einem kleinen Jungen da rein, wahrscheinlich waren sie schon ein bisschen länger unterwegs und die Mutter war genervt und der Junge auch, wie das halt so ist. Und er schrie rum und dann fängt auf einmal die Mutter an, in einem Ton zu schreien, das wirklich durchs ganze Abteil ging. Jetzt sei endlich still, du Saublack, und benimm dich und sei höflich. Und ich dachte, puh, okay. Da ist irgendwie so ein kleiner Widerspruch in sich selbst. Also, wenn man sagt, es gibt keine absolute Wahrheit, dann ist das eine absolute Wahrheit. Und das widerspricht sich selbst. Wir kommen irgendwie um diesen Wahrheitsanspruch nicht herum. Ist, glaube ich, auch wichtig zu sagen, dass auch das relativ leicht arrogant werden kann. Ich war vor einiger Zeit in Holland an der Universität und dann bin ich mit einem Muslim ins Gespräch gekommen, der hieß Mohammed, und wir hatten ein ganz hervorragendes Gespräch über das, was er glaubt und was ich glaube und wo da die Unterschiede sind und das Kreuz und über Jesus. Und dann kam eine dritte Person dazu, die sich ständig ins Gespräch einmischte und immer wieder sagte, ihr müsst jetzt mal aufhören, über diesen Jesus zu reden. Ihr müsst mal aufhören, über das Kreuz zu reden. Ihr müsst endlich verstehen, ihr glaubt an die gleiche Sache. Für uns war das so, als würde zum einen jemand unser Gespräch beenden, was eigentlich für uns beide sehr wertvoll war, und als würde uns jemand einen Glauben überzwängen, von dem wir beide wussten, das ist nicht unser Glaube, wir glauben unterschiedliche Sachen, wir sind auch total okay damit. Das kam mir in dem Moment sehr arrogant vor. Also auch das kann intolerant werden, wenn man es so behauptet. Meine dritte Anfrage an den Relativismus ist, dass ich, um ehrlich zu sein, nicht glaube, dass wir praktisch so leben. Ich weiß nicht, ob Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler unter uns sind. Die wissen genau, die Prämisse, alles ist gleich wahr, führt in der Naturwissenschaft zu nichts. Da schüttelt jemand den Kopf. Da geht es darum, was ist wahr und was nicht. Sonst kommen wir mit der Forschung gar nicht weiter. Aber selbst bei so persönlichen Sachen wie zum Beispiel Beziehungen habe ich noch niemanden getroffen, der sagt, ja, ob mich jetzt mein Partner liebt oder nicht, das ist irgendwie relativ. Jeder von uns hat da so seine Meinung, ist aber irgendwie auch egal. Nein, gerade in diesen wichtigen, lebenswichtigen Themen stellt sich doch die Frage, ist die andere Person vertrauenswürdig? Ist sie wahrhaftig? Und ich glaube, gerade in den letzten Jahren, ich habe das schon angedeutet am Anfang, ist ja die Gefahr von Fake News uns sehr, sehr deutlich geworden. Desinformationskampagne im Ukraine-Krieg oder dass einfach ein Präsident sich hinstellen kann und alternative Fakten verbreiten kann, die hätte man einfach früher Lügen genannt. Ohne objektive Wahrheit ist alles möglich. Wenn alles wahr ist, ist alles möglich. Und das gilt vor allem für die Mächtigen und die Machthaber und die Diktatoren dieser Welt. Und ich glaube, da wird so deutlich, wie wichtig es ist, gerade für unsere Demokratie, dass wir um Wahrheit ringen, dass wir sie suchen. und dass eben nicht jemand Lügen verbreiten kann und die als alternative Fakten hinstellt. Schön und gut könnte man sagen, gilt vielleicht so bei so demokratischen Themen, aber ist das bei der Religion nicht eigentlich ganz anders? Also beim Glauben kann man doch gar nicht sagen, dass der universell ist, weil das ist doch irgendwie total geprägt von deiner Geschichte und wo du herkommst und du bist eben im christlichen Abendland aufgewachsen und so weiter. Dazu hat einmal der Philosoph, amerikanische Philosoph Alvin Plantinga eine kleine Geschichte erzählt, die ich sehr nett fand. Er hatte nämlich eine Debatte mit einem religiösen Pluralisten, also jemand, der gesagt hat, alle Religionen sind irgendwie gleich. Und diese Person hat dann zu Alvin Plantinga gesagt, wenn Sie in Marokko geboren wären, dann wären Sie kein Christ. Daraufhin sagte Alvin Plantinga, das mag sein. Aber wenn Sie in Marokko geboren wären, wären Sie kein religiöser Pluralist, kein Relativist. Und das stimmt natürlich auch, weil dieser Relativismus, es gibt keine Wahrheit, alles ist gleich wahr, ist eine zutiefst westliche Ansicht, die also auch wieder ganz krass von einer Kultur, von unserer Geschichte geprägt ist. Und die meisten Menschen dieser Welt würden dem widersprechen. Ich glaube also, dass die Aussage, dass irgendwie alles relativ ist, dass wir die nur aufstellen können in Bereichen, die uns eigentlich irgendwie egal sind, an denen nichts hängt. Also ob es jetzt da draußen in den Weiten der Welt pastellfarbene Einhörner gibt zum Beispiel, wie mir gerade irgendwie alle Shops so glauben machen wollen, das bezweifle ich. Das ist mir aber irgendwie auch egal. Da hängt für mich nichts dran. Und für viele Menschen, das ist ja das Interessante, ist Religion genauso ein pastellfarbener Einhörnerbereich. Da hängt irgendwie nichts dran, ist mir ziemlich egal. Ein bisschen ist das so wie bei der Ringparabel von Lessing. Vielleicht kennen auch das manche, vielleicht sind Germanisten unter uns. Ich erzähle die Story nochmal ganz kurz. Da ist also ein Vater oder beziehungsweise ist eine Familie, die besitzt einen Ring. Und dieser Ring, der verspricht Glück und Wohlstand und langes Leben und rosane Wolken und was man auch immer alles will. Und dieser Ring wird immer weitergegeben in der Familie vom Vater zu dem Sohn, das war damals noch nicht so mit Gender und so, also zu dem Sohn, den der Vater am meisten liebt. Und dann kommt aber der Ring auf einen Vater, der hat 3 Söhne und die liebt er alle gleich. Der Vater ist nicht dumm, er lässt Duplikate von seinem Ring herstellen und gibt also jedem Sohn einen Ring und sagt, du bist der Erbe und du hast langes Leben und Glück und Reichtum und alle diese Sachen. Der Vater stirbt und die Söhne kommen also jeder mit ihrem Ring und sagen, ich bin der Erbe, ich habe den wahren Ring. Sie können sich nicht einigen, also gehen sie zu Nathan, den Weisen, und der sagt, ja, also man kann es jetzt nicht mehr feststellen, ist aber auch egal, der Kern ist ja, dass wir gute Menschen sind. Der Kern ist die tätige Liebe, sagt Lessing. Und natürlich stimme ich dem zu. Also man muss keinen Ring haben, um irgendwie tätige Liebe leben zu können. Die Ringe stehen für die abrahamitischen Religionen, also Christentum, Judentum und Islam. Und natürlich muss man auch kein religiöser Mensch sein, um ein guter Mensch zu sein. Was ich mich aber frage, ist, ob das stimmt, dass Ethik, gute Menschen sein, wirklich der Kern der Religion ist. Meines Erachtens nimmt das den Selbstanspruch der Religion, zumindest des Christentums, überhaupt nicht ernst. Weil für uns ja Ethik, gute Menschen werden, eben nicht das Zentrum unseres Glaubens ist, sondern die Frage, wie kann ich Beziehung zu Gott haben? Wie gelange ich eben zum Vater? Meines Erachtens zeigt die Ringparabel auch die Suggestionkraft von Bildern. Wenn man nämlich statt dem Ring zum Beispiel das Bild eines Seiles verwenden würde, dann sähe die ganze Sache ganz anders aus. Das würde aber dem, was wir als Christen glauben, viel näher kommen. Ich gehe sehr gerne klettern, meistens mit meinem Vater in den Alpen. Und wenn jetzt eines Morgens, meistens muss man da so um 5 Uhr los von der Hütte, um dann zum Fels zu kommen, mein Vater kommen würde und sagen würde, also ich habe hier 3 Seile, welches jetzt das wahre, tragfähige Seil ist, ja, weiß ich eigentlich gar nicht mehr so genau, aber ist ja auch nicht so wichtig, Hauptsache wir haben Spaß beim Klettern. Dann würde ich an dem Tag auf der Hütte bleiben und auch alles dran setzen, meinen Vater dazu zu überreden, weil nämlich das Seil ganz überlebensnotwendig ist. Es ist wichtig zu wissen, welches ist das Tragfähige, welches ist das wahrhaftige Seil. Und für Christinnen und Christen ist die Beziehung zu Gott ja genau das. Ein Seil, an dem wir unser Leben festmachen. Und wo wir wissen müssen, ist er vertrauenswürdig, dass er mich durchzieht vom Tod ins Leben, dass er mich wirklich retten kann. Also nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung. Ich glaube, dass der Relativismus, also diese Ansicht, dass alle Religionen doch irgendwie gleich wahr sind, philosophisch nicht so ganz haltbar ist, dass wir auch praktisch nicht danach leben. Und ich glaube, dass das akademisch etwas unsauber gearbeitet ist, weil wir damit nämlich unsere eigene Kultur absolut setzen. Und die Selbstaussagen der Religion, also was wir als Christen über unseren Glauben sagen, gar nicht ernst nehmen. Okay, könnte man sagen, schön und gut, Ende der Philosophiegeschichte, Philosophiestunde. Aber müssten wir da nicht trotzdem Agnostikerinnen und Agnostiker bleiben? Also müssten wir da nicht sagen, gut, wir können vielleicht irgendwie wissen, es gibt da vielleicht nur einen Gott, keine Ahnung, aber woher wissen wir, welcher es denn jetzt ist? Also Gott ist doch per se schon mal außerhalb von unserem Verstehenshorizont. Wir können ihn doch gar nicht erkennen. Natürlich, das stimmt, wenn Gott ein Elefant ist, weil der Elefant ist stumm. Der Elefant kann ja nicht sagen, also ich bin kein Wand und ich bin kein Tau und ich bin kein Baum, weil der Elefant nicht Benjamin Blümchen ist. Also ich bin mit Benjamin Blümchen aufgewachsen, aber ich weiß, es gibt ihn nicht. Aber wenn Gott uns tatsächlich gemacht hat, würde es da nicht Sinn machen, dass er Kontakt zu uns aufnimmt, dass er sich uns vorstellt, damit wir nicht im Dunkeln tappen, sondern wissen, wie er ist. Als Christinnen und Christen glauben wir, dass Gott genau das gemacht hat, dass er in der radikalsten Form, die es überhaupt nur gibt, sich uns zu verstehen gegeben hat. Wir haben es gerade gefeiert an Ostern. Gott wird Mensch in Jesus. Und für mich gibt es viele Gründe, warum ich denke, dass Jesus besonders einzigartig ist, warum er vertrauenswürdig ist. Hier sind zwei. Das erste ist der einzigartige Anspruch von Jesus. Jesus oder viele Menschen sagen ja über Jesus, na, der war irgendwie ein guter Lehrer oder der hat tolle ethische Sachen gesagt. Jesus aber sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Krasse Sachen. Und was er damit behauptet, ist, eigentlich, ich bin Gott. Im Griechischen ist dieses Ich bin, ego, I me, nämlich der Gottesname. Wenn ich mich heute Nachmittag hier in Erkrath auf den Marktplatz stellen würde und sagen würde, also ich sehe vielleicht nicht so aus, aber übrigens, ich bin Gott. Dann würden die Erkratherinnen und Erkrather wahrscheinlich denken, gut, sie kommt aus Köln. Ah, haben wir schon viel erlebt. Oder sie würden mich, wenn sie nett sind, in eine Klinik einweisen und das auch völlig zu Recht. Wenn Jesus also von sich sagt, ich bin Gott, dann gibt es drei Möglichkeiten. Entweder er ist ein Lügner, dann sollte man aber vielleicht nicht seiner guten Lehre folgen. Oder er ist ein verrückter Irrer, den man besser einweisen müsste. Auch dann würde ich nicht unbedingt empfehlen, ihm zu folgen. Oder drittens, er sagt die Wahrheit. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Das ist super provokant. Das ist ein Wahrheitsanspruch, der uns herausfordert, dass wir uns positionieren. Die zweite Besonderheit an Jesus ist, dass man das auf eine ganz andere Art und Weise, seinen Wahrheitsanspruch nachprüfen kann, als das bei allen anderen Religionen der Fall ist. Ja, natürlich, das mit den Religionen ist komplex, aber Jesus ist ein super guter Anfangspunkt, um sich auf die Suche zu machen, weil das Christentum eben basiert auf historischen Ereignissen im Leben, dem Sterben und der Auferstehung Jesu. Und das ist mit historischen Methoden nachprüfbar. Ich kann da jetzt nicht in die Details gehen aus Zeitgründen, aber man kann sich Indizien anschauen und gucken, ist da was dran? Hat die Auferstehung einen historischen Rand? Und wenn das stimmt, dann wäre das ja was ganz Einzigartiges, weil hier auf einmal ein Toter lebendig wird. Das ist ja wirklich noch nie da gewesen. Und dann könnten wir Jesus doch vertrauen, dass er was zu sagen hat über diesen Gott. Okay, können wir sagen, vielleicht ist Jesus tatsächlich irgendwie einzigartig. Aber was ist denn mit den ganzen Anfragen an Intoleranz und dem Gewaltpotenzial dieses Wahrheitsanspruchs? Ich persönlich glaube und ich erlebe, dass gerade im Christentum es ganz, ganz große Ressourcen gibt für Frieden in unserer Gesellschaft und für Heilung all dieser Splitterung. Und ich möchte da zum Schluss noch ein paar Sachen drüber sagen, warum ich glaube, dass die gute Nachricht tatsächlich gute Nachricht ist. Das erste ist, wenn wir uns Jesus anschauen, dann sehen wir eine Person, die absolut gewaltlos gelebt hat, die sich zu Unrecht hat foltern lassen. Und auch da wieder, wir haben an Ostern daran gedacht, Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt und darum kämpfe ich auch nicht dafür. Das bedeutet, niemand kann und darf im Namen Jesu Waffen in die Hand nehmen. Jesus vergibt seinen Feinden. Er lässt sich ans Kreuz schlagen lieber, als Gewalt anzuwenden. Und da am Kreuz, da sehen wir die Toleranz Gottes. Niemand kann sich auf ihn berufen, der Gewalt anwendet. Und wenn ich die Biografien von Jesus lese, dann denke ich, um weniger arrogant zu werden, weniger verurteilend, da bräuchten wir in unserer Gesellschaft ja nicht weniger von Jesus, wie uns manchmal Glauben gemacht wird, sondern wir bräuchten eigentlich viel mehr von Jesus, weil Jesus wahrscheinlich einer der inklusivsten Menschen war, die je gelebt hat. Wer Jesus nachfolgt, folgt jemandem nach, er sagt, ich bin gekommen, um zu dienen, und dann zieht er sich die Schürze an und kniet sich nieder, um seinen Freunden die Füße zu waschen. Und das ist ja so viel mehr als Toleranz. Jesus fordert uns raus, unsere Feinde sogar zu lieben. Die, die anders denken und anders handeln als wir. Und das ist ein Anspruch, der weit über Toleranz hinausgeht. Diese Perspektive der Versöhnung ist mir sehr deutlich geworden vor einigen Jahren. Ich war auf einer Studentenkonferenz in der Ukraine. Das war noch vor dem Krieg. Und da waren Studierende aus Aserbaidschan und aus Armenien. Und seit Jahrzehnten gibt es Krieg, der ist jetzt auch gerade wieder aufgeflackert zwischen Aserbaidschan und Armenien. Und da war ein junger Mann, der auch auf dem Foto ist, der stand am letzten Tag auf und sagte, mein Vater ist im Krieg umgekommen, von den Aseris getötet worden. Ich bin aufgewachsen in dem Hass gegen Menschen aus Aserbaidschan. Und dann komme ich auf diese Konferenz und die sind überall. In meinem Zimmer, in meiner kleinen Gruppe, neben mir beim Essen, überall. Wenn ich gewusst hätte, dass die hier sind, wäre ich nie gekommen. Aber ich habe in den letzten 2 Wochen Aseris kennengelernt. Und ich habe verstanden, bei Gott gibt es kein Volk der Armenier und der Aserbaidschaner. Es gibt nur ein Volk, das Volk Gottes. Und dann geht er zu einem von den Aserbaidschanern, nimmt ihn in den Arm und sagt, ich habe jetzt Geschwister in Aserbaidschan. Und wir haben alle geweint. In Jesus gibt es Kraft zur Versöhnung über Tendenzen der Entzweiung hinweg. Zweitens, von Jesus her sehen wir auch gesunde Grenzen der Toleranz. Die brauchen wir auch in unserer Gesellschaft, weil grenzenlose Toleranz verheerend sind. Weil das immer bedeutet, dass die Opfer nicht geschützt sind. Wenn alles wahr ist, ist alles erlaubt. Und das bedeutet, die Stärkeren setzen sich durch auf Kosten der Schwachen. Eine Freundin von mir, Rachel, lebt in Uganda und sie rettet da fast wöchentlich Mädchen aus der Prostitution und von sexualisierter Gewalt. Sie ist selbst schon attackiert worden und die ganze Gesellschaft sagt, die Mädchen sind selbst schuld und die sind Dreck, um die sollte man sich nicht kümmern. Rachel aber kämpft für die und gibt ihr Leben für die. Und sie hat einmal zu mir gesagt, ich weiß, dass das, was diesen Mädchen passiert, objektiv falsch ist. Das weiß ich von Gott her. Selbst wenn niemand sonst in meiner Gesellschaft das denkt, selbst wenn es niemanden kümmert, ich weiß, bei Gott ist das falsch. Und das gibt ihr die Kraft, für diese Wahrheit täglich einzustehen. Ein dritter Punkt ist die Unverfügbarkeit der Wahrheit. Wir haben als Christinnen und Christen eine Wahrheit, die wir nicht einfach Leuten um die Ohren hauen können, sondern das ist eine Person, den Menschen kennenlernen können, wo wir sagen können, komm und treff diesen Jesus. Und das bedeutet, wie ein Theologe mal gesagt hat, nicht ich habe die Wahrheit, sondern die Wahrheit, Jesus, hat mich. Und seine Wahrheit, die hat nicht Recht, sondern Lieb. Und das ist Recht und das verändert. Jesus kann man Menschen vorstellen und nicht ihnen um die Ohren klatschen, sondern sie einladen zu sagen, probier es aus, lerne ihn kennen, ob er wahrhaftig, ob er vertrauenswürdig ist. Dann als letzten Punkt, die Bescheidenheit der Gnade. Als Christinnen und Christen wissen wir, wir schaffen es nicht. Die ganzen Sachen mit der Feindesliebe und der Annahme, wir kriegen es nicht hin, ich zumindest. Wir leben nicht, um irgendeine Leiter emporzuklettern und Punkte im Himmel zu sammeln. Als Christen wissen wir, wir sind überhaupt gar keine besseren Menschen. Ja, wir machen Fehler und wir versagen. Wir brauchen Jesus, dass er uns verändert. Und das ist eine Erkenntnis, die ja dazu führt, dass wir hoffentlich unseren Stolz aufgeben und demütig werden. Gott sagt, ich nehme dich an, ich liebe dich, nicht weil du irgendwas Besonderes getan hast, sondern weil ich was Besonderes getan habe. Meine Liebe ist Geschenk. Ich werde ganz oft gefragt, wenn es einen Gott gibt, sollte der nicht uns alle einfach annehmen und akzeptieren? Seit Jesus auf dieser Welt war, wissen wir, ja, er steht da mit offenen Armen und sagt, jeder und jede kann kommen. Die Frage ist, nehmen wir ihn an? Werfen wir uns in seine Arme? Probieren wir es aus, ob er vertrauenswürdig ist? Jesus sagt, ich bin der Weg zum Vater. Und er ist offen für jeden und jede, jederzeit, an jedem Ort. Auch hier und heute. Ich bete. Jesus, manchmal ist es gar nicht so leicht, mit den Aussagen, die du so getätigt hast, klarzukommen. Und es gibt große Fragen, die wir haben. Und manchmal sind wir verletzt von Christinnen und Christen. Und manchmal fühlen wir uns auch von dir vielleicht im Stich gelassen, aber weil wir wollen glauben und darauf vertrauen, dass du das Seil bist, das uns trägt. Und Jesus, da wo es unserem Herzen fehlt, wo Vertrauen fehlt, bitten wir dich, dass du dich als vertrauenswürdig erweist, dass du dich uns zeigst, dass du deutlich machst, wer du bist und wie du bist. Wir beten, dass du immer wieder unsere Herzen liebevoll und locker machst, dass wir großzügig sein können anderen Menschen gegenüber. Wir danken dir, Herr, dass du wahrhaftig bist und vertrauen uns dir an.